Vielfalt sichtbar machen, ohne zu diskriminieren. Welche Begriffe braucht die Einwanderungsgesellschaft? Ja, welche Begriffe brauchen wir? Und das will ich jetzt besprechen mit Mirjam Heigl und Hasnain Kasim. Und ich werfe gleich mal einen Begriff so zum Einstieg in die Runde. Ich sage gleich mal Migrationshintergrund. Hasnain Kasim, Sie haben bei uns bei Eltern ohne Filter, da waren Sie mal zu Gast und haben sich selber vorgestellt und haben gesagt, ich habe Migrationshintergrund und im selben Atemzug, ich mag den Begriff aber eigentlich nicht. Warum?
Ich habe kein großes Problem damit. Also das nicht, aber ich mag ihn deswegen nicht, weil man diesen Begriff Migrationshintergrund, wenn man Migrationshintergrund hat, auf alle Zeiten und ewig, und zwar nicht nur selbst, sondern auch über Generationen hinweg, wie ein Stempel auf der Stirn trägt. Und das nervt manchmal, weil wir in Deutschland ja eine Gesellschaft geworden sind, die vielfältiger ist und die auch zunehmend vielfältiger werden wird. Das ist nun mal so. Wir sind ein Einwanderungsland, auch wenn manche sich das nicht eingestehen mögen. Wir müssen Einwanderung gestalten, na klar. Also jetzt nicht sozusagen unkontrolliert und so, das verstehe ich auch alles und diese ganzen Debatten. Aber der Punkt ist, man trägt halt diesen Begriff permanent mit sich herum. Manchmal wie eine Last. Es hat auch manchmal, wenn manche Leute das sagen, das hängt wirklich vom Kontext ab, hat das etwas so, ja, von oben herab, herabwürdigendes auch. So, der hat ja nur Migrationshintergrund und dann der nächste Art im nächsten Atemzug. Das ist ja kein richtiger Deutscher. Das stört mich alles. Aber alles in allem, na klar, ich habe dunklere Haut, ich habe einen Namen, der vielen Menschen nicht geläufig ist. Und dass die dann fragen, woher kommst du eigentlich? Auch so eine Sache. Und du hast du Migrationshintergrund? Das finde ich schon in Ordnung. Und ich finde, darüber kann und soll und darf man reden.
Werden wir gleich tun und noch vertiefen. Hasnain Kasim ist Politikwissenschaftler, war Marineoffizier, hat für den Spiegel lange gearbeitet als Journalist und lebt heute als Autor und Schriftsteller in Wien. Und von da aus ist er uns auch zugeschaltet. Mirjam Heigl, ich weiß, Sie kritisieren die Bezeichnung Migrationshintergrund. Warum?
Ja, also ich spreche aus der Sicht einer Verwaltung, einer kommunalen Verwaltung, und ich sehe eben, was so eine Verwaltung mit diesem Begriff und dem Konzept, das dahinter steht, alles so macht. Und aus meiner Sicht, das ist ein Problem, dass Verwaltungen dieses Konzept nutzen, um einerseits Defizite zu messen und andererseits Diskriminierung zu messen. Das bedeutet, wir stülpen ganz vielen Leuten, zum Beispiel in unserer Stadt, einfach über den Begriff Migrationshintergrund und sagen damit zum Beispiel, diese Menschen hätten ein Bildungsdefizit. Und das ist ein Problem aus meiner Sicht, weil wir hier quasi mit dem Begriff dann selber diskriminierend tätig sind. Wir stecken alle in eine Schublade und sagen, ja, die brauchen jetzt alle bestimmte Fördermaßnahmen. Damit entlassen wir die Leute eben nicht in ihre Individualität und schauen nicht, was sie eigentlich als Individuen brauchen oder eben auch nicht brauchen. Und aus meiner Sicht ist es deshalb ein Hindernis für eine vielfältige Gesellschaft.
Mirjam Heigl kann deswegen so gut über Verwaltung sprechen, weil sie leitet die Fachstelle für Demokratie und gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus der Stadt München, hat ebenfalls Politikwissenschaften und noch dazu Soziologie studiert und die Fachstelle gibt seit 2010. Den Begriff Migrationshintergrund gibt's, glaube ich, so ungefähr seit 2005. Und ich weiß, Sie haben sich auch damit näher beschäftigt. Der ist ja eigentlich erstmal aus einem guten Grund entstanden, oder? Mit welchem Ziel?
Naja, es war der Versuch, die Kategorie des Ausländers, der Ausländerin abzuschaffen sozusagen in der Statistik, weil der damals auch schon als sehr stigmatisierend verwendet wurde. Man hat aber halt leider faktisch, und das sieht man ja oft erst später, wenn man solche Änderungen einführt, einen relevanten Teil von Menschen, die einfach deutsch sind, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, die hier geboren sind, quasi zu Deutschen mit Plus gemacht, aber eben kein positives Plus, sondern eben ein eher negatives, weil man, wie gesagt, auch Deutschen mit Migrationshintergrund ganz häufig als Verwaltung attestiert, dass hier irgendwelche Defizitlagen vorhanden wären.
Es gibt aber doch auch die Idee, dass zum Beispiel Teams, die einfach von unterschiedlichen Menschen besetzt sind, also in ein Team, in dem nicht das nicht besteht aus 10 biodeutschen Männern, die um die 40 sind, 2 Kinder verheiratet etc., sondern dass ich wirklich ein Team habe, das unterschiedlichste Herkünfte hat, unterschiedlichste Ideen im Kopf, dass dieses Team vielleicht besser Aufgaben lösen kann oder viel besser Autos bauen kann für eine ebenso vielfältige Gesellschaft. Das sind ja so Credos, die wir immer wiederholen. Sind die denn falsch?
Nee, das ist total richtig. Ich glaube nur, dass der Migrationshintergrund, so wie ihn Verwaltungen verwenden, nicht geeignet ist, um Vielfalt abzubilden.
Aber wie kriege ich es dann hin? Also wie kann ich dann Vielfalt sichtbar machen? Weil wenn ich sage, ich will mein Team von mir aus, ich will meine Redaktion im Bayerischen Rundfunk, ich will die gerne vielfältig besetzen. Wenn ich das sage und sage, es ist also nicht egal, wir sind zwar alle gleich natürlich, selbstverständlich gleich viel wert, aber wir sind doch unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Lebensgeschichten und wenn ich diese Vielfalt abbilden will, muss ich sie ja in irgendeiner Weise benennen, muss ich ja irgendeinen Begriff schaffen.
Natürlich muss man das benennen. Also natürlich muss man Worte finden dafür und nicht so tun, als gäbe es das nicht. Natürlich gibt es Unterschiede. Im Übrigen, weil Sie das jetzt auch sagten mit Vielfalt abbilden und so weiter, ja, das stimmt und ich glaube auch, dass das gut ist. Auf der anderen Seite muss man auch immer schauen, wie ist unsere Gesellschaft eigentlich? Ist die so vielfältig? Sie ist es mit Sicherheit in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, in vielen Städten, in München. Aber fahren Sie mal irgendwo aufs platte Land in Niedersachsen, wo ich herkomme, oder fahren Sie irgendwo in Ostdeutschland, wo es eben nicht so ist. Wir haben da einen Anteil von Menschen mit Migrationsvorteil, nenne ich es mal jetzt, von vielleicht 10% im Schnitt. Das ist unterschiedlich. So, nun kann man sagen, wir wollen das ändern und das muss sich auch irgendwie ändern, das muss sich auch irgendwie gerechter verteilen. Auf der anderen Seite ist die Lebensrealität dort eine andere und dann ist das nicht immer nur von Vorteil. Und ich glaube auch, und das ist mir wichtig, wir feiern immer Diversität. Was heißt Diversität? Gehört dann, wenn wir divers sind, auch der Mensch, der durchaus Sympathien für Taliban-Gedanken hat dazu? Gehört der türkische Nationalist dazu? Das wäre dann wirklich gerecht divers, wenn alle dabei sind. Aber ich finde,
können
schon,
wir uns auf unser Grundgesetz einigen? Fragen
genau.
Sie beide?
Ja, natürlich. Also das müssen wir. Und das heißt aber auch, dass man dann sagen muss, Diversität per se ist nicht zu feiern, sondern es muss gestaltete Diversität sein. Und die müssen wir dann benennen. Und ja, die Worte. Ich finde, diese Debatte, soll man jetzt Migrationshintergrund sagen oder Vorteil? Ich verstehe den Punkt, den Frau Heigl sagt, dass das jetzt für die Verwaltung ein Problem ist und dass da stigmatisiert wird oder dass das Stigmatisierung hervorruft. Das kann ich nachvollziehen. Für mich im Alltagsgebrauch ist das jetzt irgendwie, ja, ich sage selber, ich sage das ja gerade auch schon, Migrationsvorteil, um dem einen positiven Twist zu geben, denn ich bin dreisprachig aufgewachsen und viele Menschen wachsen zwei, drei, mehrsprachig auf.
Was sind Ihre drei Sprachen?
Deutsch, Englisch, Urdu.
Urdu?
Genau.
Wo spricht man Urdu, für die, die es nicht wissen?
Urdu spricht man in Pakistan und ich könnte sogar angeben und sagen, ich kann sogar auch Hindi, also das Indische, dann denken die Leute, oh, der kann zwei exotische Sprachen. Die Wahrheit ist, im Alltagsgebrauch sind Urdu und Hindi wie Deutsch und Österreichisch. Also es ist die gleiche Sprache. Es gibt da begriffliche Unterschiede. Die Schriften sind sehr unterschiedlich. Das sind zwei komplett unterschiedliche Schriften. Aber im Alltagsgebrauch ist es die gleiche Sprache.
Okay, ich kann Deutsch und Mittelfränkisch.
Und Österreichisch können Sie auch.
Okay. Nochmal zurück. Mir geht es ja auch gar nicht um den Begriff Migrationshintergrund und wenn wir jetzt am Ende der Sendung sagen, dann sagen wir ein anderes Wort, damit haben wir es ja nicht. Aber bin ich schon ausgrenzend in dem Moment, in dem ich es benenne, dass jemand eine Einwanderungsgeschichte hat?
Also ich würde sagen, nein, wenn es in dem Moment relevant ist. Ich glaube, wir müssen halt darauf achten, dass wir die Merkmale, die wir in dem Moment wirklich für relevant halten, dass wir über die sprechen. Und nicht diese großen quasi Schubladen aufmachen. Und da gehört der Migrationshintergrund aus meiner Sicht auch im allgemeinen Sprachgebrauch dazu. Und die Leute quasi reinstecken und sie nicht mehr rauslassen. Also insofern würde ich sagen, nee, wenn das in den Kontext passt, ist es sinnvoll. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Frage von Diversität abbilden. Ich glaube, in Unternehmen etc. geht es ja darum, wenn man sagt, man braucht ein diverseres Team. Es geht um Erfahrungshintergründe einerseits. Und es geht darum, dass auch mehr Menschen mit bestimmten Diskriminierungserfahrungen in Institutionen stärker wirken, sprich höhere Positionen einnehmen. Und deshalb, glaube ich, wäre es wichtig, dass die Menschen, die Personalauswahl betreiben, höchst sensibel sind, was eben zum Beispiel Diskriminierungslagen betrifft in unserer Gesellschaft. Und dann die Person wählen, die genauso gut ist wie die andere, aber die möglicherweise eben mehr Erfahrungshintergrund und vielleicht auch mehr Diskriminierungserfahrung mitbringt.
Machen Sie es mir praktisch. Ich suche jetzt jemanden,
Na, ich habe eine Stelle ausgeschrieben, ich habe 300 Bewerberinnen, ich schaue sie mir alle an, ich schmeiße alle raus, die formal nicht gehen. Dann gucke ich nochmal drauf und dann schaue ich, was die Person angibt, beispielsweise an Mehrsprachigkeit, an etc. Vielleicht benennen Personen in ihrem Lebenslauf auch, dass sie Rassismuserfahrung haben, das ist ja durchaus möglich. Und das nehme ich quasi als Hinweis darauf, dass ich so Diversität auf der Position stärken kann, wenn ich diese Person nehme und sie genauso gut ist wie eine andere Person, die diese Hintergründe nicht hat.
Und dann hätte der Herr Kasim bessere Chancen mit seinem Namen als ich mit dem Namen Sibylle Giel. Hm?
Wenn er formal die gleichen anderen Dinge mitbringt, ja. Mhm, mhm.
Spannend, ja. Ist wahrscheinlich ein Ansatz und wahrscheinlich eine Möglichkeit, dass endlich auch was passiert. In der Stadt München ist ja viel Positives passiert, sage ich jetzt einfach mal als Bürgerin. Wir erklären Ihnen das gleich. Wir wollen Sie nicht ausschließen, Herr Kasim, nur weil Sie kein Münchner sind. Wenn ich zum Beispiel ins KVR gehe, wenn ich als ich nach München gekommen bin, vor 30 Jahren ins KVR gegangen bin, waren da die Menschen, die dort gearbeitet haben, also ins Kreisverwaltungsreferat, waren die Menschen, die dort gearbeitet haben, sahen alle, ich benutze jetzt mal den Begriff Biodeutsch, auch der ist umstritten, auch darüber könnten wir wahrscheinlich eine ganze Sendung machen. Und mittlerweile sind die Menschen, die dort arbeiten, ich glaube, haben unterschiedliche Migrationshintergründe, sage ich jetzt mal wieder dieses Wort. Und es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich fühle mich jetzt besser aufgehoben dort. Was ist da passiert?
Naja, ich glaube, dass also zum Beispiel im Kreisverwaltungsreferat wie in der ganzen Stadtverwaltung haben wir das Thema, unsere Stadtgesellschaft ist mittlerweile so heterogen, dass wir einfach Münchnerinnen einstellen und dann die Heterogenität abbilden. Wir haben jetzt in unserer Verwaltung und ich glaube in vielen Verwaltungen das Problem, dass wir an der Spitze immer noch sehr weiß und biodeutsch sind, männlich, weiß, biodeutsch. Und je weiter wir runterschauen, desto heterogener wird unsere Belegschaft. Mhm. Also haben wir da ein Problem von Durchlässigkeit, das haben wir aber ja in allen Bereichen. Das andere ist natürlich, dass Institutionen auch Rahmungen sind. Also sprich, das Individuum ist ja nicht das Wirkmächtigste in der Institution. Und leider ist es natürlich so, dass egal, wo diese Kolleginnen herkommen oder welchen Hintergrund sie möglicherweise haben, sie teilweise rassistische Gesetzgebung vollziehen müssen. Also was ich damit sagen will, das institutionelle Doing wird ja noch nicht besser, nur weil die Belegschaft heterogener ist.
Aber ich fühle mich wohler, wenn ich dort bin, als Kunde.
Kann
Sie nennen
ja
mittlerweile uns Menschen, die wir da kommen, Kunden.
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Also es gibt natürlich nach wie vor Menschen, die erhebliche Diskriminierung erfahren in unseren Ämtern und die das auch melden.
Herr Kasim, ist es der richtige Weg?
Ich denke grundsätzlich schon, dass man Dinge möglich macht für Menschen, die oder Wege öffnet, die vorher nicht offen waren. Und das ist tatsächlich so. Also ich kann jetzt nicht für Verwaltung sprechen, ich habe da keine Ahnung, aber ich weiß, dass es ja in ganz vielen anderen Lebensbereichen schwierig ist, wenn man einen fremdklingenden Namen hat, so wie meinen, und wenn der vor allen Dingen dann auch noch verbunden ist mit irgendwas Muslimischem, mit Islam, dann ist das immer schwierig, sei es die Wohnungssuche, sei es eine Jobsuche und so weiter. Und dass man da dann sagt, wenn da zwei Leute sind bei einer Jobsuche, zum Beispiel bei einer Bewerbung mit gleicher Qualifikation, dass man dann dem, der bisher immer Diskriminierungserfahrung wahrscheinlich hatte, dass man dem den Vorzug gibt. Das kann ich schon nachvollziehen und finde das auch gut. Ganz abgesehen davon, dass ich davon profitieren würde, nicht, dass ich jetzt einen Job suche. Aber das, ja, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass hat natürlich, wir diskriminieren dann ja in eine andere Richtung. Und das tun wir ja bewusst und sagen, das ist dann jetzt so, damit einfach Gerechtigkeit geschaffen wird und ein Ausgleich geschaffen wird. Man muss halt nur aufpassen, dass man es da nicht zu weit treibt. Ja, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber man muss eben sehen, was tun wir nicht. Ich erlebe das eben jetzt im Alltag heutzutage schon, dass dieses Pendel in die andere Richtung sehr weit ausschlägt. Wir hatten zum Beispiel in Dortmund diese Geschichte im vergangenen Jahr, wo ein Museum gesagt hat, dass eben zu bestimmten Zeiten der Zutritt nur für sogenannte POC, also People of Color, ist und dass man da sozusagen safer spaces schaffen muss, damit die geschützt vor rassistischer Diskriminierung dort sein können.
Und safer spaces heißt einfach ein Raum, in dem ich sicher bin.
Genau, wo man unter sich dann auch sein kann. Das finde ich extrem problematisch. Das finde ich gerade deswegen problematisch und da reden wir dann ja nicht mehr nur über Sprache, sondern auch, wie gehen wir miteinander um. Meine Frau zum Beispiel ist weiß und blond, ja, oder sie sagen mal biodeutsch. Was machen wir jetzt, wenn wir als Paar dorthin wollen? Und mein Sohn ist sozusagen eine Mischung. Was mache ich jetzt? Halte ich da eine Farbkarte an sein Gesicht und sage, kommt noch gerade über die Grenze oder kommt nicht. Ich finde das extrem problematisch und halte das dann wiederum für den falschen Weg.
Ist es in die andere Richtung gekippt?
Na, gekippt ist es sicherlich nicht und es gibt mit Sicherheit auch ganz nach wie vor sehr viel Diskriminierung für Menschen, die fremd wahrgenommen werden. Das ist ja immer noch da. Wir müssen nur aufpassen, dass wir Diskriminierung nicht mit Diskriminierung bekämpfen. Dass es eben nicht kippt in die andere Seite, sondern dass man versucht, einen Weg zu finden, wo wir eben Diskriminierung abschaffen, ohne neue zu schaffen. Ich habe als Kind ja gelernt, und das sage ich jetzt nicht, weil ich geistig unflexibel bin und alt und nicht mehr mich davon lösen will, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es richtig ist. Ich habe gelernt, dass all diese Dinge eben wie Hautfarbe, Religion, Name, Herkunft, dass das alles keine Rolle spielen soll im Miteinander. Und ich erlebe aber jetzt schon immer mehr, dass noch mehr Dinge eine Rolle spielen. Nicht nur das alles, sondern eben jetzt sogar bis ins intime sexuelle Orientierung, wo ich denke, das hat wirklich, bei vielen Dingen sollte das einfach keine Rolle spielen. Leider tut es das und ich halte das aber für den falschen Weg.
Falscher Weg, Frau Hegel?
Naja, ich hatte ja eingangs gesagt, ich denke, wir müssen dann solche Kriterien nutzen, wenn sie von Relevanz sind für den jeweiligen Sachverhalt. Insofern, da würde ich mitgehen und auch dieses Thema mit dem, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man das im Moment Diskriminierung durch Diskriminierung bekämpft, sondern Sie hatten ja von Ausgleich gesprochen und ich glaube, das ist im Moment auch der richtige Begriff. Also sozusagen die Bevorzugung eines gleich qualifizierten Bewerbers, weil die Person noch mehr mitbringt, ist im Moment, das ist keine Diskriminierung, sondern das ist eben was anderes, also wie gesagt ein Ausgleich. Und das Dritte, was ja so ein bisschen rauskam, ich glaube auch nicht, dass wir uns mit einem reinen identitätspolitischen Ansatz einen Gefallen tun. Also man muss sehr genau abwägen, wo braucht es auch mal vielleicht einen Schutzraum für einen bestimmten Austausch etc. Und wo legen wir dann ein rein identitätspolitisches Kriterium an, um bestimmte Dinge zu definieren und das ist dann einfach nicht mehr sinnvoll.
Das müssen Sie gerade noch mal erklären.
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel Räume gut fundiert zu bestimmten Zeiten nur für bestimmte Personengruppen, POCs zum Beispiel öffnen, dann ist das aus meiner Sicht, wenn es klar ist, warum das jetzt notwendig ist, weil die zum Beispiel in dem Moment sich über eigene Erfahrungen austauschen wollen etc., sinnvoll. Aber ganz grundsätzlich das als ein Kriterium einzuführen, POC, um dann bestimmte Dinge zu tun, ohne dass es sinnvoll begründet oder durchdacht ist, glaube ich auch, dass uns nicht weiterbringt, darin eine vielfältige Gesellschaft zu etablieren. Also ich sehe das auch so, dass man da echt vorsichtig sich der Sache annähern muss. Was wir natürlich auch nicht vergessen sollten über diese identitätspolitischen Debatten, also wenn sie so geführt werden, natürlich haben wir auch Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind zum Beispiel und die aber auch rassistisch sind. Also es ist ja nicht so, dass die Gruppe dann quasi homogen wäre in ihren Haltungen, sondern Sie hatten es schon angesprochen, wir haben da natürlich teilweise dann auch Personen, die wiederum problematische Werte vertreten und dann müssen wir natürlich trotzdem in die Wertedebatte gehen, ganz klar.
Vielfalt sichtbar machen, ohne zu diskriminieren. Welche Begriffe braucht die Einwanderungsgesellschaft? Darüber diskutiere ich gerade mit Hasnain Kasim. Er ist Autor und Schriftsteller und ist uns aus Wien zugeschaltet und mit Mirjam Heigl. Sie leitet die Fachstelle für Demokratie der Stadt München. Wie können wir es denn besser machen? Brauchen wir überhaupt die Begriffe? Wir waren gerade mittendrin am Überlegen, ob Diskriminierung zu bekämpfen mit Diskriminierung der wichtige Weg ist, ob es das überhaupt ist, ob sich bestimmte Gruppen dann jetzt auch wieder abgrenzen. Lassen Sie uns auf das gucken, wie wir es richtig machen können als Einwanderungsgesellschaft. Und heute ist immerhin der 27. Juni und das neue Staatsangehörigkeitsrecht tritt in Kraft. Herr Kasim, wollen Sie anfangen? Wie können wir es besser machen?
Ich glaube, wir können es besser machen, indem wir erstens natürlich darüber reden, indem wir nicht so tun, als gäbe es keine Unterschiede. Auf der anderen Seite aber auch nicht diskriminieren und uns im Klaren darüber sind, dass eben Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die natürlich permanent aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion Diskriminierungserfahrungen haben. Und wir müssen einfach darüber diskutieren und reden und Lösungen finden, wie kann man diese Diskriminierung weniger machen, abschaffen am besten, wie können wir alle miteinander leben. Aber wie ich auch schon vorher sagte, ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da nicht neue Diskriminierungen schaffen. Ich persönlich habe ein großes Problem mit vielen oder um mich zu sagen mit fast allen identitätspolitischen Debatten, weil ich glaube, Identitätspolitik ist der falsche Weg, sondern wir müssten einfach versuchen, klarzumachen, dass wir alle gleich sind, alle gleiche Chancen haben. So, wir sind nicht alle gleich, Menschen sind nicht alle gleich, aber alle gleiche Chancen haben und dass diese Chancengleichheit wirklich auch ermöglicht wird. Und das betrifft ja nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es betrifft ja viele Minderheiten. Also wir haben ja auch lange Zeit, das ist eine ähnliche Debatte, die Diskriminierung von Frauen beispielsweise. Und ich bin persönlich kein Fan von Quoten, weil ich nicht aufgrund einer Quote irgendwas sein will, sondern weil ich eben etwas kann und etwas leisten kann. Aber ich sehe zum Beispiel, dass viele versprechen, dass man gesagt, wir sorgen jetzt zum Beispiel dafür, dass in Vorständen von Unternehmen auch jetzt 50% Frauen sind. Das hat nicht funktioniert. Diese Versprechen wurden nicht eingehalten und dann muss man es eben halt doch über eine Quote machen. Das heißt, man muss auch über Quotenregelungen zum Beispiel nachdenken. Auch da vorsichtig. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Lösung sein kann, dass Menschen wegen Quoten irgendwo sitzen. Aber da, wo dann Bemühungen nicht fruchten und es einfach nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, muss man dann vielleicht auch über solche Lösungen nachdenken.
Weil Sie gerade vom Trennenden der Identitätspolitik sprechen, wir haben auch oft den schönen Spruch zitiert, auf das Schauen, was uns verbindet. Das kommt tatsächlich ursprünglich aus der Demenzstrategie, auf das zu gucken, was noch geblieben ist. Aber man kann das natürlich bei dem Thema vielfältige Gesellschaft genauso anwenden. Wie könnte es denn uns gelingen, auf das zu sehen, was uns verbindet, statt aufs Trennende zu sehen? Denn Ausschließen und nicht dazugehören ist ja was, was die Menschen noch mehr an den Rand treibt. Und das kann dann wiederum ja absurderweise vielleicht sogar einen AfD-Politiker, der sich ausgeschlossen fühlt mit jemandem, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, das erzeugt wird, wenn jemanden aufgrund seines Namens, aufgrund der Herkunft seiner Eltern immer wieder gesagt wird, du gehörst nicht dazu.
Also da würde ich gerne vehement widersprechen, weil der AfD-Politiker eben nicht in dem Sinne Diskriminierung erfährt. Ja, er ist ja nicht in seiner Persönlichkeit und mit seinen intrinsischen Merkmalen sozusagen ausgeschlossen, sondern wenn wir das machen, zum Beispiel AfD-Politiker ausschließen, geht es darum, gewisse Positionen im politischen Diskurs zu isolieren, was nach allem, was wir wissen, die einzige sinnvolle Strategie ist, um einem ansteigenden Rechtsextremismus entgegenzuwirken sozusagen. Also ich glaube, hier muss man schon auch aufpassen, dass man jetzt nicht quasi hier so einem Opfermythos auf den Leim geht, den die extreme Rechte halt sehr gerne propagiert. Aber ich glaube auch, wir brauchen einfach diese gemeinsame Wertebasis, die vorher ja auch schon Thema war, um Vielfalt zu gestalten. Und davon profitieren ja dann alle sozusagen, also die, die von Diskriminierung betroffen sind, genauso wie die, die einfach hier eine vielfältige Gesellschaft gerne leben möchten und gut in dieser Gesellschaft leben möchten. Und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der Ansatzpunkt, also Grundgesetz. Und man kann das ja auch auf viel kleinere Einheiten runterbrechen. Also auch der BR kann sich ein Leitbild geben, indem er einfach nochmal festhält, was die grundlegenden Werte sind, wie man miteinander umgehen möchte.
Hat das der BR ist die gemacht. Basis.
Ja, genau.
Also hat viele der BR gemacht und tatsächlich ist Vielfalt eins der Dinge, die damit drinstehen.
Genau, ich glaube, insofern, wir tun das ja auch an vielen Stellen. Und das andere ist, dass ich glaube, dass wir Menschen, die Diskriminierung erfahren, weil wir wissen, dass es Diskriminierung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, also echte Diskriminierung sozusagen, natürlich gibt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, die müssen wir nach wie vor sichtbar und besprechbar machen. Und das bedeutet, wir brauchen eine gute Infrastruktur an diesem Punkt, dass Menschen eben auch, wenn sie Diskriminierung erfahren, das nicht in sich reinfressen müssen oder nur mit ihren Verwandten oder Freunden teilen können, sondern dass sie institutionelle Wege beschreiten können, wo sie auch Beschwerden anlanden können und wo danach Dinge auch aufgearbeitet werden institutionell, damit wir eben insgesamt als Gesellschaft besser werden.
Nochmal mit meiner These, die ich, glaube ich, ungeschickt ausgedrückt habe mit AfD-Politikern. Ich meinte Menschen, die AfD wählen, die sich auch nicht dazugehörig fühlen, die sich abgehängt fühlen. Könnten Sie damit leben? Sie haben natürlich mit den Politikern völlig recht.
Naja, also ich denke, was auf jeden Fall in Deutschland Teil des Problems ist, dass wir keine Debatte über soziale Ungleichheit führen. Das ist ein grundlegendes Problem und das fällt uns in der Auseinandersetzung mit der extremen Rechten auf die Füße, weil eben da auch Menschen dabei sind, die genau eigentlich eine Umverteilung wollen, die ein sozialeres Gefüge wollen. Es fällt uns aber auch in Bezug auf alle, die wir als Migranten bezeichnen, auf die Füße, weil wir da ja ganz häufig auch das Thema haben, dass diese Menschen eben auch benachteiligt sind und von Ungleichheit betroffen sind, sozioökonomischer. Also wir müssten aus meiner Sicht auch als Wertebasis auch stärker darüber sprechen, was bedeutet sozioökonomische Gleichheit in diesem Land. Wie verteilen wir Dinge hier?
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Und Sie müssen, Sie
vielleicht
dürfen
auch ein nicht bisschen, nur. Ich will nicht widersprechen so richtig, aber ein Stück weit dann doch. Wir haben diese, ich lebe ja in Wien, in Österreich, und da haben wir diese Debatte auch. Und da gab es jetzt gerade in diesen Tagen wieder Zahlen, also Umverteilung, ja und nein. Aber ich glaube, auch in die andere Richtung ist das problematisch. Wir haben, wenn wir, wenn wir eine Familie haben mit drei Kindern, die also finanziell schwach dasteht, die also sozusagen vom Staat getragen werden muss, ob nun mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, was auch immer, egal. Leute, die eben kein Geld haben, dann bekommt eine Familie mit drei Kindern, also fünfköpfig, 40.000 Euro im Jahr vom Staat. Das ist also das für die Wohnung und zum Leben und so weiter. Nun kann man sagen, einerseits, ja, das Geld braucht es, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch Menschen, die sagen, für 40.000 Euro im Jahr muss ich ganz schön rackern. Und das bekommt so eine Familie dann einfach so. Und ich glaube, dann ist es zu einfach, wenn man sagt, das ist eine Neiddebatte. Ich glaube, das ist eine Frage, was ist gerecht und ist das gerecht? Oder kann man dann oder muss man dann nicht vielmehr sagen, ja, es ist schon in Ordnung, aber das darf nur zeitlich begrenzt sein und man muss schon auch von den Menschen dann erwarten, dass sie versuchen, so bald wie möglich in Lohn und Brot zu kommen. Und dass es eben nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, da verdiene ich zu wenig, da habe ich keine Lust zu, ich komme damit besser aus, das mache ich so. Da gibt es ja auch in Deutschland diese Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen und so weiter. Ich halte das für eine wichtige Debatte und schon für sehr einfach zu sagen, wir müssen jetzt einfach nur umverteilen. Also das bringt es, glaube ich, auch nicht.
Also ich meinte auch andere Punkte, wenn ich nochmal ganz kurz. Also das Erste ist, wir wissen, dass Menschen arbeiten wollen, weil das auch unglaublich sinnstiftend und anerkennungsstiftend ist, sozusagen gesellschaftlich. Das heißt, diejenigen, die sich wirklich da ausruhen, in Anführungszeichen, das sind sehr, sehr wenige in unserer Gesellschaft. Und ich spreche bei Umverteilung über was anderes. Ich spreche darüber, dass wir einen unglaublichen Reichtum auf der anderen Seite der Skala haben. Und das Perverse ist, dass wir in unserer Gesellschaft noch nicht mal wissen, wie viel Reichtum da ist. Weil es gibt, und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, es gibt eine Armutsberichterstattung in unserem Land. Ja? Wir vermessen Armut bis ins kleinste Detail. Es gibt keine Reichtumsberichterstattung. Wir haben keine Zahlen in diesem Land zu wirklich Reichtum. Und wir wissen aber, dass da sehr, sehr viel ist. Und das bedeutet, wir müssen uns ehrlich machen und wir müssen eigentlich anfangen, Zahlen auf den Tisch zu legen und das Gesamtvermögen mal anzuschauen und dann über Verteilung zu sprechen. Und dann werden die Leute, die jetzt auf die gucken, die Familie, von der Sie gesprochen haben, mit den 40.000 Euro, werden auf einmal merken, dass sie eigentlich wo ganz anders hingucken müssen. Aber im Moment ist es nicht möglich, weil wir eben gar keine Zahlenbasis dafür haben.
Trotzdem nachvollziehbar der Gedanke, dass sich jemand denkt, für 40.000 Euro, die jemand anderes aus gutem Grund vom Staat bekommt,
also
muss ich ganz schön lange arbeiten.
Ich bin jetzt nicht drin in den Zahlen, aber was klar ist, ist, dass sehr wenige Menschen wirklich sozusagen nicht versuchen, in Arbeit zu kommen, selbst wenn sie, weiß nicht, ob die Zahl jetzt stimmt, diese 40.000 Euro erhalten. Also ich halte die Debatte für fiktiv und ich halte sie vor allem insofern für desaströs, weil ich glaube, wir müssen bei Umverteilung über eben genau den anderen Bereich dieser Skala eigentlich sprechen.
Aber es ist sicherlich kein Zufall, dass wir jetzt von der Migrationsdebatte, von der Überlegung Vielfalt sichtbar machen, ohne zu diskriminieren, welche Begriffe braucht die Einwanderungsgesellschaft, in einer sozialen Debatte gelandet sind. Und ist das tatsächlich auch ein Punkt, was immer wieder passiert, was vielleicht auch passiert, wenn Sie am Anfang gesagt haben, Frau Heigl, der Begriff Migrationshintergrund ist auch ausschließend, weil da eine falsche Zusammenfassung stattfindet, eine falsche Verallgemeinerung. Also dass wir eigentlich wirklich genau hingucken müssen, wo sind bei wem welche Probleme da und was ist die Situation, über die wir wirklich diskutieren müssen?
Also aus meiner Sicht ja. Und ich denke, der Migrationshintergrund ist manchmal auch ein gutes Ablenkungsmanöver. Also wenn wir uns zum Beispiel erinnern an das Robert-Koch-Institut, die haben irgendwann Zahlen rausgebracht zum Thema, wer kriegt eigentlich besonders häufig Corona? Und das Ergebnis war, ja, es sind die Migranten. Und das heißt, in unser aller Köpfe wurde tendenziell getriggert eine kulturalistische, rassifizierende Zuschreibung. Also wir haben uns schon vorgestellt, wie diese Migranten alle irgendwie immer weniger Hände waschen und deshalb natürlich logischerweise dieses Corona da bei denen besonders ausgeprägt ist. Fakt ist aber, dass es eigentlich ging um Menschen, die in beengteren Wohnverhältnissen leben und die Jobs haben, wo sie mehr sozusagen im ÖPNV unterwegs sind.
Und weniger Abstand halten können.
Genau. Ne? Mhm. Und das ist für mich so eine ganz klassische deutsche Debatte, wo wir uns über eine vermeintliche Einwanderungsdebatte oder eben über den Migrationshintergrund wunderbar ablenken davon, dass wir eigentlich mehr über soziale Lagen und Ungerechtigkeit und Verteilungsfragen in diesem Land sprechen müssten, um rauszukommen aus diesen rassistischen Diskursen auch einfach.
Das habe ich ganz anders wahrgenommen, ehrlich gesagt, weil ich diese auch gesehen habe, diese Zahlen und vom Robert-Koch-Institut. Und für mich war das eigentlich genau das, was das nämlich gesagt wurde. Ja, es ist dort weiter verbreitet. Und dann war eigentlich für mich aber klar, und so habe ich auch die Debatte wahrgenommen, eben weil sie in beengteren Verhältnissen leben, eben weil sie Jobs haben, wo sie Kontakt zu anderen Menschen kaum vermeiden können, weil sie an der Kasse sitzen und so weiter und so fort. Also da habe ich das eher empfunden als förderlich für das Verständnis, dass es eben soziale Ungleichheit gibt. Aber was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch so ist, wie er ist. Also ich glaube nicht, dass es nur was zu tun hat mit Migrationshintergrund, sondern es wäre verkürzt zu sagen, es sind Fremde, die hierher kommen und wir sprechen deren Sprache nicht und das ist eine andere Kultur. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und die Berichterstattung des Spiegel, für den ich ja viele Jahre gearbeitet habe, angeschaut 1989, 1990, als Menschen, da war die DDR noch DDR, kurz vor der Wiedervereinigung, und da kamen ja schon vor der Wiedervereinigung sehr viele Menschen aus der damals noch DDR in die Bundesrepublik. Wie da über diese Menschen gesprochen wurde, die kommen hierher und nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die kommen hierher und kriegen Geld und kriegen alles hinterhergeschoben und wir müssen so lange arbeiten und jetzt bekommen die auch noch Rente womöglich und haben nie was eingezahlt. Also über die wurde genauso geredet und auch berichtet. Ich habe teilweise geschluckt, in welcher Sprache über diese Leute, über diese Menschen geredet wurde. Ich glaube, das ist, der Mensch ist so. Der Mensch hat ein Stück weit auch, ja, Neid, hat auch, mag vom Kuchen nichts abgeben, empfindet alles, was neu und fremd ist. Und fremd muss eben nicht irgendwie aus Afghanistan, Syrien sein. Das kann auch tatsächlich der Mensch aus dem Nachbarland, aus der DDR sein. So reden Menschen. Und das kostet Zeit. Das braucht Zeit und dann und viel Debatte und viel Reden und viel Verständnis. Und ich glaube, dann werden die Dinge besser.
Herr Kasim, mit einem Satz können Sie mir beantworten, was Sie sich für Ihren Sohn wünschen in diesem Zusammenhang?
Ja, ich wünsche mir für meinen Sohn, der ja jetzt in Österreich groß wird, Deutscher ist, in der Türkei gelebt hat und in Pakistan gelebt hat, aufgrund meines Berufes, dass der in einer Welt aufwächst, wo Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung, Gender keine Rolle spielen.
Herzlichen Dank, Hasnain Kasim. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt als einziger Norddeutscher im Bayerischen Rundfunk aus Wien zugeschaltet.
Ja, Sie liegen ja jetzt in der Mitte sozusagen zwischen meiner norddeutschen Herkunft und meinem Wohnort. Insofern passt das ganz gut.
Und herzlichen Dank an Mirjam Heigl. Ja. Vielfalt sichtbar machen, ohne zu diskriminieren. Welche Begriffe braucht die Einwanderungsgesellschaft? Das haben wir diskutiert.